ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
TikTok-Profil anlegen und schön Fingerblasten im leeren Venue, bitte.
Simon, da sind wir wieder. Grüße dich.
Moin, moin, Hanno.
Na, wie geht's?
Ja, wie geht's? Das ist eine Frage, die großen Antworten
bedarf.
Ich bin ziemlich im Sack, auf jeden Fall.
Ist ja auch früh morgens bei dir wieder mal.
Das stimmt, deswegen aber nicht. Ich bin hauptsächlich im Sack, weil ich enorm viel geackert habe die letzten 2 Wochen. Ich habe irgendwie kam jetzt viel aufeinander, ewig verzögerte Pressungen kamen an und so, und ich musste jetzt in den letzten 2 Wochen über 1000 Pakete packen. Es ist so richtig zur Akkordarbeit geworden. Ich hatte glücklicherweise ab und an Hilfe von jemandem lokal hier, ohne den das sicherlich länger gedauert hätte. Aber ja, ist auch ein Grund, ich weiß nicht, haben wir da letztens drüber gesprochen, ist auch ein Grund, warum ich meine Reise nach Deutschland verschieben musste irgendwie. Nochmal, ich habe die jetzt zum zweiten Mal verschieben müssen.
Hast du, glaube ich, erklärt, dass es irgendwie, ich glaube, das hast du letztes Mal erklärt, dass mal wieder die großen Traurigkeiten, die man so erleben darf mit den amerikanischen, oder diesmal in diesem Fall kanadischen Presswerken, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Genau, ja. Und die wussten, ich hatte denen gesagt, dass ich Mitte September das Land verlasse und dass die ja bitte alles rechtzeitig abschicken sollen. Und die haben gesagt, ja, klar, wir haben jetzt hier irgendwie drei Batches irgendwie, die schicken wir dir jetzt in 3 Tagesschritten. Und hätten die das auch gemacht, dann wäre das alles kein Problem gewesen und ich hätte das rechtzeitig packen können und wäre dann rübergejettet. Allerdings ist nach dem ersten Batch, den sie mir geschickt haben, erstmal 1,5 Wochen gar nichts passiert. Ja. Und damit haben, die haben mich so wie, es ist die Pressung, die eh schon 16 Monate gedauert hat. Also dieses Presswerk kannst du komplett in eine brennende Mülltonne stecken und dann im Ozean versenken. Ich bin froh, dass alles angekommen ist am Ende, aber ich musste jetzt natürlich akkordarbeitsmäßig, da die Leute schon so lange warten, den ganzen Scheiß auch richtig hart rausballern, damit ich das endlich hinter mich bringen kann. Von daher.
Jetzt ist es aber geschafft, ja?
Genau.
Ich habe ein paar Fotos gesehen, sah ja wild aus.
Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt erstmal geschafft. Ich sitze hier noch auf Kartons, siehst du jetzt nicht. Ich muss noch einmal zum Post Office irgendwie. Man kennt mich da mittlerweile. Ich fahre nur noch an die Laderampe ran, wie so ein Mitarbeiter.
Oh, der Deutsche kommt, denke ich.
Richtig, in seinem
Kombi. Der will wieder was.
In seinem Kombi voller Platten irgendwie. Ja, jetzt ist es aber erstmal geschafft und ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten machen und dann geht's Anfang Oktober nach Berlin und ich schaff's auch noch gerade so zu eurer Show in Berlin.
Ja, das ist natürlich super, ich freue mich auf dich. Wir freuen uns alle auf dich, Simon. Wir vermissen dich kläglich. Ne? Wir haben ja schon die ein oder andere Show gespielt. Heute ist jetzt irgendwie Ende September oder so. Was haben wir schon gespielt? Köln haben wir gespielt, Kopenhagen haben wir gespielt. Jetzt am Samstag ist Hamburg dran. Knock on wood, dass alles gut wird. Aber bisher waren die Shows wirklich fantastisch. Ja, nach all dem Kummer ist es natürlich jetzt sehr, sehr versöhnlich, denn doch so viele Leute zu sehen. Und dass sich noch so viele Leute entschieden haben, kurzfristig Tickets zu kaufen und zu kommen, ist wirklich super. Danke an dieser Stelle. Du fehlst natürlich, Simon. Viele Fragen nach dir. Und auch tausend Dank an alle Leute, die mich da draußen ansprechen. Das ist jetzt, ne, man muss jetzt duales System, ne? Die meisten Leute wollen eigentlich nur noch über Gear of the Dark und weniger über Manta sprechen. Mir soll es recht sein. Also Dank für alle Leute, die auch Grüße ausrichten an dich, Simon.
Ja, danke schön.
Ganz viele Leute on the road sagen Hallo Simon.
Ja, ich wär natürlich sehr gern dabei. Die ganze Band wäre gern dabei. Aber es ist ja, ich krieg das natürlich von hier drüben mit und vergieß die eine oder andere Träne Ja, ein lachendes, ein weinendes Auge, wie man so schon sagt. Ich freue mich natürlich, dass es, dass die Shows dann jetzt trotzdem geil laufen.
Ich hoffe, du kriegst dementsprechend auch die Verschwörungstheorien mit, die jetzt schon rumgeistern.
Nein.
Gestern durfte ich im Internet lesen, dass die Tränendrüsen-Nummer von Manta ja jetzt gezogen hätte. Ne? Das hätte jetzt ja geklappt. So, ne? Dass man sich erst beschwert und jetzt dann doch noch im großen Stil Tickets verkauft. Ne? Na klar, wir haben die Hälfte der Tour abgesagt, weil wir einfach überhaupt gar keinen Bock hatten, die Shows zu spielen, nur damit die anderen jetzt richtig gut laufen. Da hat natürlich wieder die X-Files ganz weit aufgemacht und natürlich wieder den Hund, der tief begraben liegt, ausgebuddelt. Ja, der Typ war von ganz besonderer Natur, der Kollege, und dass Leute sich auch so gerne im Internet selber so derbe zum Horst machen, das ist wieder einfach unglaublich. Aber die Leute kriegen nicht genug. Sie kriegen nicht genug, egal. Es war natürlich höchst amüsant zu legen. Aber ja, durfte man hier und da mal lesen, dass die Tränendrüsennummer jetzt doch gezogen hat. Ich habe mich höflich bedankt und gesagt, ja, hat alles funktioniert, dem Plan entsprechend.
Ja. Pinky und Brain-mäßig.
Ganz genau, hat natürlich alles total gut hingehauen. So, ja, Verschwörungen, ne? Links und rechts, wohin man guckt. Auch im Team Manta, Team Gear of the Duck, auch wir sind nicht verschont. Also, ja, die Shows laufen super. Wir haben große Freude. Es ist auch geil, endlich wieder live zu spielen. So, aber wo mich so viele Leute drauf ansprechen, sie würden dich natürlich genauso drauf ansprechen, auf Gear of the Dark, es ist schon erstaunlich, wie viele Leute da draußen wirklich zuhören. Danke an dieser Stelle. Und Simon, wir müssen uns mal was einfallen lassen. Wir müssen die alte Heimat zusammen besuchen und müssen hier und da vielleicht mal einen Live-Podcast aufnehmen oder so. Viele Leute sprechen uns drauf an. Ich glaube, das könnte ein großer Spaß werden.
Ja, bin ich.
Schreibt doch mal, in welchen Städten das unbedingt passieren muss.
Genau, könnt ihr ja mal in den Kommentaren ablassen. Aber ja, bin ich total für zu haben. Ich glaube, wir planen das einfach mal fürs nächste Jahr, oder? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so langsam aber sicher der letzte auch anfängt, mit Covid irgendwie umgehen zu können und weiß, was er sich zutrauen kann, was Shows angeht und so weiter und so fort. Ich glaube,
ich hatte es ja immer noch nicht. Ich laufe hier auf Eierschalen. Ne? Ich bin auf den ganzen Shows gefühlt auch der Einzige, der immer mit der Maske rumrennt. Selbst im Bus sitze ich mit der Crew mit der Maske, weil ich so fucking paranoid bin, dass uns das jetzt nochmal irgendwie die paar Shows, die noch übrig sind, einen Strich durch die Rechnung macht. Aber hey, du sitzt ja nicht drin, du kannst ja, ich versuche alles von meiner Seite, um es zu vermeiden.
Ja, ist ja auch gut so. Aber ich würde sagen, nächstes Jahr, ich habe das Gefühl, nächstes Jahr, ins nächste Jahr rein stabilisiert sich das hoffentlich alles ein bisschen, wenn es jetzt nicht irgendwie die Robocop 3000-Variante gibt im Januar oder so, ja.
Ich wundere mich über gar nichts mehr, ich persönlich jetzt, ne?
Nee, ist richtig. Aber ich bin irgendwie so ein bisschen hoffnungsvoll, dass sich das halbwegs reguliert, ja, und dass alle irgendwie hinkriegen, da mitzuleben und so weiter und so fort. Gibt ja auch einen neuen Booster, den baller ich mir noch richtig schön in Augapfel rein, bevor ich rüberfliege. Ja, spritze direkt rein da und dann kann mir natürlich gar nichts passieren, bin ich immun. Ja.
Ja, da ist dann natürlich dann total die Kuh vom Eis.
Richtig.
Da müssen wir uns gar keine Sorgen
machen. Also laufe ich auf der Zunge über die Straße, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also mache ich aber einfach, weil es schmeckt.
Ja.
Also, kennst du diese schwarze Laufband bei Rolltreppen? Da stelle ich mich unten ran und strecke einfach die Zunge raus und lasse die Rolltreppe so 3-4 Mal durchlaufen, damit ich wirklich jeden Keim, den es gibt, so Türklinken lecken. Dafür bin ich aber auch bekannt.
Ja,
das ist mein Ding.
Härtet ab, deswegen hast du auch jetzt noch kein Covid bekommen.
Meine Oma hat immer gesagt, frisch Scheiße bleibt gesund. Recht hatte sie. Gott hab sie selig.
Hat meine Oma definitiv nicht gesagt, aber so soll es sein.
Bestimmt gedacht, aber die ganze Zeit.
Ja, mit Sicherheit, ja. Ansonsten ist die neue Wahlborg-Platte rausgekommen und ich finde sie sehr geil. Und dazu kann ich auch noch sagen, ich mache ja mit Christian immer mal auch so Kleinigkeiten mit dem Label und gestern habe ich zwei Tapes rausgehauen. Einmal Owl, so ein Compilation-Tape von so Aufnahmen, die er mit einem bestimmten Produzenten zusammen gemacht hat, die ich alle sehr geil finde. Und ansonsten hatte er auch noch so ein Nebenprojekt namens Labyrinth of Stars, was so Science-Fiction-Death-Metal ist. Auch sehr geil. Habe ich beides gestern auf Tape rausgehauen. Ist schön geworden. Und ich bin immer Fan von allem, was Christian so macht. Also grüße ihn bitte. Vielleicht kannst du ihn ja auch mal mit der Zunge von oben bis unten.
Das ist natürlich schon passiert, ne? Also da wurde schwerstens im Backstage rumgeleckt. Also das ist natürlich, dafür sind Manta bekannt. Also da, ich sage immer so, 1000 Hände und die Zunge geht auf Wanderschaft. So eine, geht eine Zunge auf Reisen, steht auf unseren Laminate Backstage Pässen.
Ja.
Und, na, ich habe natürlich das Glück, dass ich mir Walbrock jeden Abend dann angucken kann, wenn wir spielen. Das ist natürlich schön. Also jeder, der die Band noch nicht kennt, checkt sie aus. Simon, ansonsten, ganz kurz noch, für die Leute, die es vielleicht gerade nicht verstehen, die große Zeit. Es gibt ja schon, wenn wir beide in den USA sind, haben wir ja schon eine relativ große Zeitdifferenz. Jetzt noch viel krasser. Für mich ist es schon gleich in einer halben Stunde Beer Clock. Und Simon steht gerade auf, ne?
Ja, ich bin vor einer Stunde aufgestanden. Hier ist es 9:30 jetzt. Ich bin 7:30 aufgestanden und habe richtig schön beschissen gepennt heute Nacht. Aber irgendwie...
Oha, was aufgeregt, ne, wegen der Folge heute.
Ja, total. Ist ja auch, es gibt ja auch einen guten Grund, aufgeregt zu sein. Denn heute ist unsere 50. Folge.
Trommelwirbel, alter Vater, ja, die 50. Folge. Wer hätte das gedacht, Simon? Wir beide, ne? Als ich dich damals angerufen habe und aus dem Slum rausgeholt habe, gesagt, ey, komm, wir machen einen Podcast. Der schlägt ein wie eine Bombe. Da wolltest du es gar nicht glauben. Er wischte sich mit der rechten Hand so die letzten Crackreste aus dem dreckigen Augen und sagte so, was, wer bist du denn? Und das erklärte ich, wer ich bin, kannte er natürlich überhaupt nicht, weder mich noch die Band. Sagt so, ja, Podcast, okay, da bin ich dabei. Das ist so ein Medium aus der Zukunft. Wenn mich das von der Straße holt, und aufs Basketballstipendium brauche ich auch nicht mehr warten. So hat er gesagt, mach ich mal mit. Und ey, guck uns an, 50 Folgen später.
50 Folgen später mit Pauken und Schalmeien zelebrieren wir unseren Podcast. Ja, genau so ist das natürlich abgelaufen.
On top of the game.
Richtig, ja. Top of the Pops.
Top of the Rocks, wenn man nochmal die Crack-Story rausholen will natürlich.
Ja, aber da, also ich meine, gut, da hast du vielleicht den einen oder anderen Fehler. Doch, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Es war ausschließlich Meth und Bath Salts. Ist ja klar.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich Krokodil.
Richtig,
ist das eigentlich noch ein Ding, Krokodilballern? Gibt es das noch? War zeitlich kurz total angesagt.
Ich habe gerade auf YouTube...
Wieder Krokodil geraucht.
Ich habe gerade irgendwie ein Video gesehen, also nicht mir angeguckt, in den Empfehlungen stand Krokodil bla bla, wie, ne, irgendwie so und so gefährliche Droge.
Das große Comeback. Alter.
Genau, richtig, ja.
Krokodil. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass ein Teil der Zusatz, also ein Teil, der die Droge so geil macht, ist, dass tatsächlich die Köpfe von Streichhölzern damit wohl drin verarbeitet werden. Und das finde ich natürlich total super.
Streichhölzer fand ich auch immer super. Als Kind
aber
schon.
Auch so als Droge. Ne?
Ja, als alles.
Aber ich als Klebtyp, was gebe ich mir nicht so als Kleb? Auch heute wieder, siehst du ja die Uhu-Mütze auf, Represents.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wollen wir mal über unsere PayPal-Spender sprechen?
Ja, es gibt natürlich wieder den einen oder anderen guten Samariterin. Wollen wir mal sehen, Simon, ne? Wer hat denn was in den Topf geschmissen heute?
Unter paypal.me/gearofthedark haben gespendet Alexander Kühn, sagt, super sympathischer Podcast, vielen, vielen Dank und beste Grüße nach Portland und Gainesville. Geld für Suff- und Sahnekapseln auf der NAMM ist raus. Geil.
Nice, danke.
Wird gut angelegt. Vielleicht auch ein bisschen in Krokodil. Wir machen vielleicht mal eine Ausnahme.
Ja, kann sein. Kostet nicht die Welt. Also es ist auch eine gute Einsteigerdroge.
Kann man auch selbst machen, habe ich gehört. Ja.
Ja klar, aber zu Hause schmeckt nie so gut. Also man sagt immer, zu Hause schmeckt es am besten, aber bei Krokodil ist es genau andersrum.
Ja, genau. Ja, das schmeckt am besten, wenn man es aus der hinterletzten Gosse bezieht. Der gute Christoph Not schreibt, GOTD Love 6x666. Also das ist seine Spendesumme. Ich komme so 2 bis 3 Mal pro Jahr an der Fingerblaster Venue in Genf vorbei. Der Christoph ist nämlich Schweizer und muss jetzt immer an euch denken. Plus ich arbeite gerade mit denen an einem Tourprojekt und jedes Mal, wenn eine neue Mail klingelt, springt mein Gehirn auch gleich zu diesem Brainstamp. Kann ich denen das erzählen, wenn ich in 3 Wochen dann dort bin? Ja, auf jeden Fall. Bitte erzähl die Story.
Wir bitten darum.
Ja, eventuell machen wir dann ein Foto von diesem geschichtsträchtigen Ort. Küsschen und weitermachen.
Nachstellen bitte.
Ja, absolut. Macht doch gleich ein Video. Ich meine, wir sind hier Generation TikTok. TikTok-Profil anlegen und schön Fingerblasten im leeren Venue, bitte.
Ja. Ach, es geht wieder gut los.
Tim Knott Moin, moin, ihr beiden. Hier ein bisschen Kohle, damit ihr ein paar Hopfenkatapulte ins Bollwerk ballern könnt. Hoffe, euch geht's gut.
Auch gut.
Und das mit dem gemeinsamen Tourplan lässt sich vielleicht im nächsten Jahr realisieren. Ja, hoffe ich doch. Hoffe auch, es ist kein allzu großes No-Go, wenn ich das Ganze hier mal zur schamlosen Self-Promotion ausnutze. Die Leute werden immer schlauer. Also, wenn ihr...
Immer dreister auch.
Richtig, dreist und schlau. Also, wenn ihr, liebe Gear of the Dark-Hörerinnen, noch mehr schwermetallischen Podcast-Content braucht, dann hört doch mal bei Übermetal rein, Zwinky Zwonky. Grüße gehen raus an meinen Podcast-Partner Doc Fockenwerner, der Name ist uns geläufig, Philby und Arne, der mich überhaupt erst auf diese Idee gebracht hat. Ja, Arne, hast du natürlich pfiffig gefickt eingeschädelt, wie man so schön sagt.
Der Arne wieder.
Ja, demnächst kommt VW-Autohaus Unterhaching.
Das machen wir. Wir kaufen uns in deinem Podcast demnächst auch mit einer kleinen Spende ein. Ne? Ja, das machen wir dann genauso sehr, sehr geschickt gelöst.
Ja, und ich rufe meinen Cousin an, der arbeitet für VW. Vielleicht wollen die auf Übermetal auch mal eine Anzeige schalten für, ich weiß nicht wie viel. Ja, müsst ihr mal gucken. Vielleicht, ja, wir finden schon.
Zweistelliger Bereich, mindestens.
Wir finden schon einen Weg. Dominik Klimert, vielen Dank für den einzigen Podcast, den ich mir gerne anhöre, weil er inhaltlich einfach so schön ehrlich und thematisch ungezwungen ist. Und mir natürlich voll in den Lifestyle eines, ich wäre gern tourender Musiker, aber aktuell bleibt's beim Schreibtisch. Hier ein kleiner Obolus für die Kultur- und Jugendförderung. Ich habe nämlich gar nicht das Gefühl, dass es immer mehr Musikerinnen gibt. Gefühlt ist der Nachwuchs weit weg von der klassischen Rockkapelle. Merci und keep on nerding.
Okay. Alles klar, danke fürs Feedback, danke für die Kohle.
Absolut. Bastian Hinz. Ob Esel oder Bier, Hauptsache Italien. Ja, das ist ein Mensch, das ist ein Mann nach meinem Geschmack. aber viel wichtiger, folgende Theorie lässt mich seit Tagen schlaflose Nächte durchleben. Simons stets erhabene, jedoch verdächtig gleichförmige Körperhaltung auf den Gear of the Dark Promo-Fotos lässt mich zu folgendem Verdacht kommen. Simon ist bereits kurz nach dem Start der Show verstorben, wurde jedoch in der Not von Hanno in einer Nacht- und Nebelaktion in seiner Garage taxidermiert. Stichwort Glasaugen und Wodka. Seitdem wird sein lebloser, jedoch dennoch attraktiver Körper mit Hilfe von Blumendraht und Baumarktscharnieren einfach an verschiedenen Orten drapiert.
Mal aber kräftigen Draht.
Und ja, oh, das ist aber unter der Gürtellinie, Hanno. Habe ich schon im Podcast revealed, dass ich 50 Pfund verloren habe seit Jahresbeginn, mein Freund?
Ja, ja, also das muss man wirklich sagen. Simon ist wirklich, also der ist total drahtig mittlerweile. Er sieht aus, wie als wäre er gerade Keyboarder in einer Indie-Rockband. Aber du hast,
naja, fast.
Siehst verdammt gut aus. Aber da sagst du jetzt natürlich was, wegen den Promo-Fotos. Eigentlich war unser Plan ja natürlich, hey, da sagte Simon, der lag er mir immer in den Ohren, Alter, da sind wir jeden Abend in einer anderen Stadt, da machen wir natürlich Sessions und da haben wir endlich wieder tolle neue Fotos. Ja, arschgeleckt. Wenn du jetzt nach Berlin kommst, dann nehmen wir uns da mal eine Stunde Zeit und hey, Alter, vielleicht können wir zum Witwenmacher gehen und uns da mal fotografieren. Das wäre nochmal was.
100 pro Foto geil. Vom Witwenmacher alles ist klar. Gebonkt.
Ich hoffe, ich hab die Nachricht von deinem Kollegen da jetzt nicht gerade abgewürgt.
Ich war auch noch nicht ganz fertig mit Vorlesen. Genau, wie war es? Einfach an verschiedenen Orten drapiert und aufrecht gehalten, bis er zum nächsten Shooting wieder in die Kleinhardsche Kühltruhe kommt. Den Rest erledigt dann Photoshop. Prove me wrong oder verrate mir zumindest, wie man einen Körper so lebensnah konserviert. Ich frage für einen Freund, Grüße von der Küste. Ja, Bastian.
Wir können nicht alle unsere Geheimnisse richtig. Hier offenlegen. Aber schön, dass es dir aufgefallen ist. Ich eigentlich, wenn Simon spricht, mache ich das auch. So, ich kann, also eigentlich ist unser ganzer Podcast ist immer so, ich sag was und dann vermeintlich Simon, aber ich verstelle dann einfach meine Stimme.
Ja.
Ich bin eigentlich alleine.
Das stimmt. Dennis Dunn hat gespendet und sagt: Auf dem Weg nach Haus vom bisher besten Manta-Gig, den ich je erleben dürfte. Liebe Grüße von dem Kerl mit dem Drumstick, der nach Bruce Violet gefragt hat. Überlege.
Ja, irgendjemand.
Ja, ja, irgendjemand hat gebrüllt.
Wahrscheinlich, ja, ja, irgendwas war da. Ich glaube, er bezieht sich auf Köln. Köln war aber auch eine starke Nummer, muss man sagen. Hat Köln absolut abgeliefert, also starkes Publikum.
Er sagt weiterhin, überlege, in 2 Wochen noch nach Essen zu kommen, aber das wird wegen der Anfahrt lieber nüchtern durchdacht. Grüße auch an Simon, hoffentlich klappt es wann anders mal mit Nightmare. Zuletzt Grüße an Philipp, pure Liebe. Ja, Dennis, Dankeschön. Jochen, Hauke, Wiemer. Moin, ihr zwei Mädelhasen. Damit die Masse zwischen den Eselsohren nicht austrocknet, gibt's den Obolus passend zum Doppelkasten im Kaufland der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber schön teilen, damit der Hanno mit dem Erich bei den Almännern nicht zu kurz kommt. Was ist geiler als Merch von Manta, Nightmare und Walborg? Richtig, Merch mit allen drei Bands drauf. So gesichtet vom Kumpel auf dem Konzert im Gebäude 9 zu Köln beim Siebdrucker des Vertrauens. Hanno hat mir davon ein Foto geschickt. Also mir sind Tränen gekullert. Ich hätte gern das
Shirt. Wir waren selber ganz begeistert. Ja, das hat der Kollege, der Mercher von Valborg, der hat das so für die Crew gemacht, für die Crew der Tour. So, ja, aber ich versuche mal, vielleicht kann ich da auch noch einen abstauben. Vielleicht kann ich dir eins mitbringen, Simon.
Ja, unbedingt.
Jetzt in Größe S.
I wish. Auch wenn der gute Andreas jetzt Ärger bekommt, denk doch bitte mal darüber nach, das Teil zu lizenzieren und in Serie gehen zu lassen. Gerade für Gear of the Dark Fans ein geiles Triple mit Valborg als Bindeglied zwischen den Welten. Freue mich auf den Stress in Hamburg und wenn die Tour eines Tages doch noch über die deutschen Bühnen geht. Macht weiter so, viele Grüße an die kleinen Jeansbären in Bonn und obenrum. Okay, Jeansbären.
Machen wir.
Ist das sowas wie Turbo-Jugend?
Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich.
Ja. René Richter, atmet euch mal schön ein Hopfengeschwader Braunglas-Torpedos hinter den Schal. Prost aus München.
Das wird immer besser.
Prost aus München auch an den Esel. Rage.
Prost. Prost so. Von uns auch.
Zuletzt Julia Sikaczynski, ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Für Sahnekapseln, ein Gurkenkaffee oder Eselfutter. Ein herzliches Dankeschön an euren tollen Podcast, der mich auf der Arbeit zum Lachen bringt. Delikates Detail, ich nehme euch sogar mit aufs Klo. Aber das Allerwichtigste, ich möchte die Spendenwürstchenparty etwas auflockern. Liebe Grüße aus Wien. Julia, ja, hast du damit gemacht? Weniger Würstchen?
Da freuen wir uns natürlich. Liebe Julia, danke, danke, danke. Julia aus Wien?
Julia aus Wien und weniger...
Richtig international hier.
Ja, weniger Würstchen auf dem Klo ist doch mal was. Damit wären die Spenden konkludiert. Also, wenn ihr auch was spenden wollt, paypal.me/gearofthedark. Jetzt hätte ich beinahe die URL wieder verkackt und das Geld wäre bei VW Autohaus Unterhaching angekommen. Aber gut.
Da sind wir. Endlich. Hätten wir das auch erledigt. Also... Ja. Schon wieder 20 Minutes in und noch nicht mal zum Thema gekommen. So, Simon Schad hier nämlich schon mit den Hufen, der ist nämlich ganz wild, rief mich an, schrieb, wir müssen jetzt endlich drüber reden, es wäre soweit.
Das hast du ganz richtig erkannt, Hanno. Ich stresse dich damit schon eine ganze Weile, immer mal am Telefon. Ey Hanno, ist dir mal aufgefallen, dass wir ganz schöne Nostalgiker sind, dass wir enorm viel über Bands aus den 90ern sprechen oder noch älter, die Kultklopper-Folgen als gutes Beispiel. Wir hatten ja gerade unsere
90s-Folge.
Genau.
Ja.
Und bei dem ganzen in der Vergangenheit-Geschwelge, da stelle ich mir die Frage, hat sich in dem Genre Metal, harte Gitarrenmusik in den letzten Jahren eigentlich in Sachen Innovation was Neues getan? Oder gehen wir einfach nur durch diese endlosen Zyklen des Wiederaufwärmens von Genres, die schon Dekaden alt sind? Es ist ja nun durchaus nichts Neues, dass wir auch wirklich über viele, viele Lieblingsbands von uns sprechen, die schon quasi weiße Rauschebärte haben und relativ wenig über neue Bands, die irgendwie richtig Impact auf die Musikindustrie, Gitarrenmusikindustrie haben.
Warum sind wir so fixiert auf alle Sachen, die längst vergangen sind und wir müssen die Frage stellen, gibt es irgendwelche neuen geilen Innovationen oder ist Rock und Heavy Metal alles im harten Heavy-Bereich festgefahren und wenig Neues passiert? Ist das deine Frage?
Keine Ahnung, ich spreche kein Deutsch.
Ja, so, aber ich glaube, genau darum geht's. Simon behauptet immer wieder, er hat auch schon mal die ein oder andere Anekdote hier im Podcast erzählt, kann er auch nochmal erzählen, warum er sein Decibel-Abo gekündigt hat. Ich konnte es komplett nachvollziehen. Erzähl nochmal bitte, warum hast du das Decibel-Abo? Für als kleiner Einstieg, warum hast du dein Decibel-Abo? Für alle, die es nicht kennen, Decibel ist eins der wenigen verbliebenen großen Print-Heavy-Magazine hier in den USA. Wie kam es zur Kündigung, Simon?
Die Kündigung kam... Weil im Decibel Magazine in der Album Top 40 irgendwie vom, weiß nicht mehr welches Jahr es war, 2016 oder irgendwas, 2015, who knows, ist mir beim Lesen aufgefallen, dass alles, was in dieser Top 40 abgefeiert wurde, irgendein Revival-Sound war. Ja, also da die Beschreibung der Bands und der Platten geisterten immer irgendwie so im Oldschool Death Metal, First Wave Black Metal, Doom mit Sabbath Influences, Revival Thrash. Also von Innovationen hat man eigentlich gar nichts gelesen, sondern nur davon, wie gut diese ganzen Bands darin sind, Sounds aus vergangenen Dekaden irgendwie zu kopieren. Und das fand ich irgendwie ätzend und da muss ich seitdem oft drüber nachdenken und es fällt natürlich auch auf, wenn man sich in der Landschaft mal so umguckt.
Ja, ja. wir haben ja auch eine Folge zugemacht, denn auch, glaube ich, basierend auf deiner legendären Decibel-Kündigung zwischen Retro und Rip-Off oder so hieß das ganze Ding. Ich weiß es nicht mehr so in etwa. Das haben wir auch schon mal thematisiert. Aber Simon, du wolltest diesmal noch weitergehen. Und zwar, es ging in erster Linie darum, dass nicht nur Bands sich teilweise vom Sound nicht weiterentwickeln, sondern lieber ausgelatschte Pfade weiter austreten, sondern dass auch Bands, die es schon 10.000 Jahre gibt, immer noch für alles herhalten müssen. Und man muss sich berechtigterweise die Frage stellen, stehen Rockdinosaurier, egal wie gut sie alle sind, und ja, wir wissen, wir lieben sie alle, keine Bands, die wir heute nennen, da geht es nicht um Disrespekt, sondern es geht einfach darum, ob, wenn man sich immer auf die alten Klassiker verlässt, ob das der Evolution des Genres im Wege steht.
Ja, das hast du schön gesagt, ja.
Wow.
Ist Fritt ein Kau. Also wo das besonders auffällt, ist natürlich irgendwie Tour- und Festival-Headliner. Ne? Also das ist so immer der Punkt, wenn ich die Tour-Line-Up sehe und vor allem die Festival-Line-Up sehe. Ich habe jetzt zum Beispiel mal geguckt, Hellfest, ja. Hellfest ist zum Beispiel so ein Festival, wo ich immer denke, grundsätzlich erstmal so, boah, ey, da würde ich gerne mal spielen. Krasses Festival, gigantisch groß.
Ist auch, haben wir schon öfters gespielt, war jedes Mal derbe.
Glaube ich gerne, dass das mega geil ist, aber bemerkenswert finde ich doch, wenn ich jetzt mal so die Headliner-Liste vorlese, ja, Megadeth, Faith No More, Scorpions, Guns N' Roses, Metallica, Whitesnake, Ministry, Deep Purple, Alter, Judas Priest, Alice Cooper, ne, also das Line-Up könnte halt auch von 97 sein.
Es geht ja noch viel weiter. Suicidal Tendencies, Killing Joke, Sepultura, Merciful Fate. Alles natürlich total geil.
Absolut.
Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Alter, gibt es keine neuen, krassen Bands, die Headliner-Material sind? Das ist ja wirklich so, als wäre man irgendwie vor 30 Jahren irgendwo hingefahren oder so. Monsters of Rock 1992 angucken.
Ja, richtig, ne? Und dann muss man auch mal, bei Scorpion sei da, die Typen sind doch bestimmt in ihren 70ern oder so, ne?
1000.
Ja. Also krass, dass die noch aktiv sind. Judas Priest übrigens gleich. Ich glaube, bei Judas Priest ist irgendjemand in den 80ern.
Für die Leute, die sich mit den Gagen nicht so auskennen auf diesen Festivals, also das, was wir gerade genannt haben, ja, an Gagen für Metallica, für die Scorpions, für Guns N' Roses und wahrscheinlich Deep Purple. Deep Purple wahrscheinlich gar nicht mal so heftig, aber Priest und Faith No More allein, da würde ich behaupten, kann von den Gagen, die da bezahlt sind, eine mittelgroße hessische Kleinstadt wahrscheinlich ein ganzes Jahr von leben. So inklusive Heizung und Strom und so. Ne? Das ist so krass, was dieses Festival an Gagen raustut. Leider nicht für Bands wie uns, aber diese Bands, die wir da gerade genannt haben, sind teuer und zwar sehr teuer. Und warum, muss man sich fragen, ist ein Festival bereit, sich diese unglaublichen Acts einzukaufen? Natürlich, weil sie damit Tickets verkaufen, weil die Leute es offenbar sehen wollen. Und es ist genau der Punkt. Irgendjemand da draußen, zum Beispiel wir alle, ihr alle oder die ganzen Festivalgänger, wollen anscheinend diese alten Dinger, die ja auch teilweise alle total cool sind, unbedingt sehen. Aber die Frage poppt natürlich auf, und da hast du vollkommen recht, Simon. Was ist denn in den letzten 30 Jahren passiert? So, weißt du, offensichtlich, wenn man sich das Line-Up, also das Große von den Big Names, das Line-Up vom Hellfest anguckt, ist ja ganz offensichtlich in den letzten 30 Jahren original zero passiert. Gar nichts. Aber das stimmt ja nicht.
Das ist der Eindruck, den man kriegen
könnte. Oder vielleicht stimmt es doch, ich weiß es nicht.
Das zieht sich auch weiter in mehr nischigere Festivals. Ne? Zum Beispiel Maryland Deathfest hat ein ähnliches Phänomen. Ich sehe hier Carcass, Obituary, Dismember, Morbid Angel, Hellhammer, Suffocation, Mortician, Coroner, Destruction, Exhorder, Atheist. Das sind auch, das ist so die Headliner-Riege des Festivals. Das sind halt auch alles dekadenalte Bands und das ist so ein bisschen genau der Punkt. So, wir sprechen ja auch nicht zu Unrecht viel über die 90er und so weiter, weil wenn man
alle Bands, die du genannt hast, geil sind.
Ja, erstmal sind die Bands alle geil, aber die 90er zum Beispiel haben sich auch sehr dadurch ausgezeichnet, finde ich zumindest, dass Innovation belohnt worden ist. So, ich habe das Gefühl, dass die Leute enorm hungrig waren auf neue Sounds, ja, und wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel wie Pantera so, ja, Pantera, eine Band, die ihren eigenen Sound enorm modernisiert hat irgendwie, und es war ja kein Erfolgsgarant, was die gemacht haben, denn diese Entwicklung in den Sound, in den die sich reinentwickelt haben, dafür gab es einfach noch keine richtige Präzedenz, wenn man jetzt mal von Exhorder absieht, aber das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz hat die Band halt einfach Innovation betrieben. Grunge, als Riesenbeispiel, ja, das ist...
Siehe New Metal, so sehr ich es auch hasse, aber das ist ja natürlich, also rein von der Innovation damals, so scheiße ich aus finde, das ist ja ein Funkenfeuerwerk.
Absolut, ja, also da ist enorm viel passiert in den 90ern, Industrial Metal, ne, so Ministry, Godflesh, also ich sag mal so, ich habe das Gefühl, dass in diesen Jahren die Leute extrem hungrig waren auf neue Sounds und dass die Bands auch extrem hungrig waren, sich neu zu erfinden.
Und die Leute aufgeschlossen offensichtlich. Vielleicht war das nicht nur toleriert und gern gesehen, sondern vielleicht war das in den 90ern und End 80er, vielleicht war das so mandatory, vielleicht musste das so sein, dass man überhaupt Gehör findet. Das Gefühl habe ich eher, dass die Leute halt damals irgendwie mit Innovationen, also die Bands um die Ecke kommen konnten, sonst hätten die alle einpacken können. Mir fiel, also ich war ja in den 90ern auch schon aktiver Musikhörer, so, ne, aber also da fällt mir jetzt nicht so das große Thrash-Metal-Revival oder so, sondern da wurde dann eher Platz für neue Sachen gemacht.
Und das zieht sich auch, wenn man mal drüber nachdenkt, das zieht sich auch bis in die 2000er eigentlich rein. Ne? New Metal, würde ich sagen, ist ja so ein, ja gut, mit 90er bis vielleicht früher Mitte 2000er irgendwie. Aber selbst Sachen wie Metalcore und Emo, ja, wie gesagt, kann man jetzt alles finden, wie man will, aber das waren streng genommen ja trotzdem auch irgendwie neuere Sounds.
Die Frage ist natürlich, warum ist das jetzt gerade so? Warum? Also wir scheinen, also viel mehr, also wenn nochmal zurück zu dem Line-Up vom Hellfest, so, also viel mehr 1992 geht ja fast gar nicht. So, weißt du, warum ist das so? Ist es so, weil die Leute sich wirklich nur auf die Klassiker also man kann ja jetzt auch anders argumentieren. Man könnte ja zum Beispiel auch so sagen, so ja, ey, guck mal, du kriegst bei uns so Bands zu sehen, die du sonst nie irgendwo sehen würdest, weil die alle 5 Jahre mal touren und ein Ticket 300 Euro kostet. So, ne? Und hier kriegst du sie alle auf dem Festival und deswegen ist das was ganz Besonderes. Oder liegt es daran, weil halt einfach nichts von neuen Bands richtig wirklich Headliner-Material stellt?
Ich habe das Gefühl, dass das so ein Genre-internes Problem allerdings ist, weil wir sehen das Gleiche jetzt ja nicht unbedingt im Hip-Hop oder in der Popkultur so, ja. Also das ist.
Nee, auf keinen Fall.
Das ist halt das Interessante. So im Hip-Hop oder im Mainstream-Pop irgendwie ist nach wie vor irgendwie so dieser Modus so, es muss immer irgendwas Neues her, es muss immer irgendwie ein neuer Sound her, so. Und wie gesagt, kann man alles finden, wie man will. Ich finde die Ergebnisse ja oft auch bescheiden oder so, aber offensichtlich ist da mehr Bedarf, da neue Sachen zu hören und auch von den Interpreten mehr Bedarf, da irgendwie sich neu zu erfinden. Und ja, in der Gitarrenmusik habe ich das Gefühl, haben wir da gibt es so eine Highlight-Ära irgendwie, ja, so ein paar Dekaden, die massiv inspiriert haben. Und wir sind jetzt in so einem ewigen Feedback-Loop, in dem das zyklisch wiederholt wird irgendwie.
Man hat sich im Rock- und im harten Heavy-Bereich offensichtlich auf einen Qualitätsstandard geeinigt. Mhm. Und der soll auch möglichst nicht gebrochen werden. Während im Hip-Hop, wie du angesprochen hast, und ich hörte mir das ja auch gerne an, komplett anders ist, da geht es ständig darum, die Grenzen zu sprengen, wieder versuchen, irgendwas Neues zu machen, Sachen auch bewusst kaputt zu machen und abstrakt neu zu interpretieren oder sonst was. Ne? Also ich fand das vor ein paar Jahren so mit so Acts wie Suicide Boys und so total interessant, wo du dann auf einmal irgendwelche dürren Typen gesehen hast mit irgendwelchen Black-Metal-Shirts. Natürlich war da auch viel Pose bei, aber manches davon war einfach auch geil, muss man einfach so sagen. So, da ging es natürlich total darum, auch zu da waren auf einmal Rapper, so, die, wo das überhaupt nicht mehr wichtig, die sich auch gar nicht mehr in erster Linie als Rapper identifiziert haben, sondern halt von allen Musikrichtungen was genommen haben und daraus ihr Ding gebaut haben. Und wenn man sich auch die Line-Ups der Hip-Hop-Festivals anguckt, da geht es auch viel, viel, viel schneller, dass irgendwelche, und jetzt kann man natürlich Hype schreien, aber das meine ich nicht, aber dass irgendwelchen neuen Acts eine Chance gegeben wird, und zwar in dem Ausmaß, dass die innerhalb weniger Jahre die Möglichkeit, siehe Trap etc., jetzt mit Drillmucke und so, dass die das Genre komplett neu definieren können für ein paar Jahre und dann sofort auch auf die dicken Slots kommen.
Ja.
Was haben wir? Seit 30 Jahren genau dieselben Headliner-Slots. Das ist schon richtig krass. Also unterschiedlicher könnte es ja überhaupt nicht sein, diese Ambivalenz zwischen den anderen Musikrichtungen und Rock. Also wie ich gesagt habe, Rock, Metal hat sich offensichtlich auf solche Standards geeinigt und die sollen bitte irgendwie auch nicht überschritten oder verändert werden.
Und das Krasse an der Sache ist, finde ich, dass wir ja eigentlich als so Typen im Metal-, Punk-, Hardcore-Bereich und so weiter uns ja eigentlich als die Individualisten der Musikkultur verstehen. Ne?
Tut das noch einer?
Ich glaube schon. Ich glaube schon.
Eine gewagte These.
Nee, ich glaube schon, dass ich habe schon oft das Gefühl, dass Leute in diesen Nischen, in diesen Szenen schon für sich auch den Anspruch stellen, einen ausgewählteren Musikgeschmack zu haben, einen individualistischeren.
Das mag ja sein. Aber innerhalb dieses Musikgeschmacks oder / Szene ist es doch eigentlich alles darauf ausgelegt, dass das bitte alles irgendwie nach einem bestimmten Code, eine Battle-West hat so und so auszusehen, da soll bitte da der Backpack drauf sein, am besten von der und der Band und hast du nicht gesehen. Also, ne, egal ob wir jetzt groß denken.
Das ist die Realität, ja.
Ja, ganz genau. So, du hast wahrscheinlich recht, dass sie sich als total verrückte Typen, ja, die Leute in unserer Szene sehen, so wenn sie sich irgendwie mit ihren Arbeitskollegen vergleichen, so, aber ist das noch wild? Ich weiß es nicht. Und innerhalb unserer Szene oder Punk, Metal, Hardcore-Bereich oder so, ist ja eigentlich komplett durchgecodet. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Also es ist ja ein Habitus und Benimmregeln, auch was das Outfit und den Musikgeschmack betrifft nahezu. Ne? Ich finde das schon sehr, sehr krass. Da fühlt sich einer schon total verrückt, wenn er sagt, ja, ich höre mir ja auch mal eine Biggie-Platte an oder so. Ne? Da wird ja gerne mal mit kokettiert, dass man über den Tellerrand guckt. Aber eigentlich tut das ja keiner. Sieht man ja bei den Line-Ups offensichtlich.
Ja, absolut. Und ich finde es auch interessant, dass sich das bis in den Underground reinzieht. Ne? Wir haben, und ich finde, da ist diese Decibel-Anekdote ein gutes Beispiel für. Es kann jetzt ja keiner sagen, dass First Wave Black Metal irgendwie einen großen kommerziellen Erfolg erzielen wird. So, ne? Also ich muss da auch immer so ein bisschen an die 2000er denken, an die Hardcore-Szene. Da ist mir irgendwie immer aufgefallen, dass man, wenn man gewisse Sounds und Szene-Codes erfüllt hat, dass man grundsätzlich erstmal immer die Tür aufgemacht bekommen hat. So egal, ob das Ergebnis cool oder qualitativ hochwertig war oder kreativ, du warst somit im Game irgendwie, ne? Und ich habe das Gefühl, dass das im Metal auch viel ist, weil du, wie du schon sagst, die Codes sind irgendwie da und dann ist es ja auch, man merkt ja schon auch oft so ein bisschen so einen elitären Vibe irgendwie und ich habe schon das Gefühl, dass da auch ein großer Drang danach ist, akzeptiert zu werden von der Szene, ja, und vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass sich so wenig tut in Sachen Innovation, weil die Leute sehr, sehr dazugehören wollen und der einfachste Weg dazu zu gehören ist
mitzulaufen.
Genau, mitzulaufen, auf den Zug aufzuspringen, von dem man sich sicher sein kann, dass man quasi reingelassen wird, so, ja, vom Metal-Türsteher, so sinngemäß so. Und die Frage ist allerdings, ne, wenn wir jetzt Headliner auf Festivals haben wie Judas Priest oder die Scorpions, so, was ist denn dann nochmal 20, 30 Jahre von jetzt? Ja, wir haben jetzt eine Folge aufgenommen, die besten Platten der 90er, da konnten wir zwei lange Folgen zumachen, weil es so viel zu sagen gab, ja, darüber auch, über die Innovation, über wie sich der Sound verändert hat in wenigen Jahren, in 10 Jahren gab es so viele neue Sounds, so viele neue.
Komplett neue Trends entstanden sind.
Absolut. Und diese Bands sind dann auch groß geworden damit. Die hatten dann Mainstream-Erfolg. Kurz Nirvana, ja, großartiges Beispiel. Die hatten dann kurzfristig auch echt Mainstream-Erfolg so. Aber was ist denn, wenn wir jetzt in 2020 noch immer Deep Purple und Judas Priest und Scorpions als Festival-Headliner sehen, was ist denn in. Was können wir im Jahr 2040? Können wir dann die bedeutendsten Platten der 2020er machen? Oder sind die bedeutendsten Platten der 2020er alles Revival-Sounds? So, weißt du, wie ich meine? So, was ist das? Können jetzt überhaupt gerade Metal-Platten rauskommen, die kulturell wirklich bedeutsam sind? So, das ist die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle.
Ja, ganz kurz bitte, wenn ich da einhake. Ja, aber die Frage, ob die Platten das können, ist ja eine Sache, Simon, aber die finde ich viel wichtigere Frage ist, ob die Platten das überhaupt, ob die Leute das überhaupt wollen. Mhm. Weil für mich sieht das alles so aus, als wollen die Leute es überhaupt nicht. So, es ist ja nicht so, als gäbe es keine neuen Bands irgendwie. Andererseits muss ich da auch sagen, gut, ich habe das Ohr meistens nicht so sehr auf der Straße, wie du das hast, so. Aber sind da irgendwelche neuen Bands, die sich jetzt gerade bei dir auftun in den letzten Jahren, wo du sagst, so, ey, die sehe ich jetzt als Festival-Headliner, die auch so groß geworden sind, weil die Nachfrage nach diesen Bands so groß ist?
Mir fällt da spontan eine Band namens Rack and Reference ein, die mir mal mein guter Kumpel Ferenc empfohlen hat vor etlichen Jahren. Bei denen hatte ich zum Beispiel mal kurzzeitig das Gefühl, obwohl die total aus der Nische kamen und auch nischige Musik gemacht haben, dass das durchaus schon auch irgendwie Mass-Appeal hatte. Ja, das ist so eine Mischung aus, keine Ahnung, elektronischen Sounds, aber man hört auch Metal-Einflüsse und Punk- und Hardcore-Einflüsse. Klingt jetzt alles ein bisschen konfus so, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die ungemein den Nerv der Zeit getroffen haben mit ihrem Sound. So, ja, was so, nennen wir es jetzt einfach mal ganz als Oberbegriff, einfach mal alternative bisschen düstere Musik. Und das hat mir auch so ein bisschen so Vibes gegeben wie damals Grunge. So, ja, Grunge war ja oder wurde ja auch rückblickend nicht nur als erfolgreiches Musikgenre verstanden, sondern eben auch als Ausdruck einer Jugendkultur von damals. Und ich finde, dass Rack and Reference eigentlich so diesen Nerv auch getroffen haben. Allerdings waren sie natürlich irgendwie auf ihre Nische verdammt und haben nicht diesen kommerziellen Schritt rausmachen können. Ist für mich aber ein super Beispiel von alternativer, innovativer Musik, die meiner Ansicht nach schon auch Mass-Appeal hatte.
Ja, Simon kennt nämlich kein Schwein, ich auch nicht.
Ja. So,
und vor allen Dingen, die Frage ist natürlich total alles interessant, dass sie alles durcheinander würfeln. Und speaking of Grunge oder sonst was, schreiben, Grunge hat aber Smells Like Teen Spirit geschrieben. Oder haben die Band, die du gerade beschrieben hast, auch noch so einen Enter Sandman in der Tasche oder so? Das ist die Frage.
Darüber kann man sich streiten.
Weil ich finde, wenn Bands so wirklich dann auch so Headliner-Material oder so groß, um irgendwie so Festivals zu headlinen oder sonst was stellen sollen, dann finde ich, müssen die bis zu einem gewissen Grad, und das ist manchmal positiv, manchmal negativ, wie man es sieht, aber all diese Bands, die wir zum Beispiel die Headliner, die wir vom Hellfest vorgelesen haben, was die in common haben, ist natürlich, dass das alles so Konsensbands sind. Und da fällt mir zum Beispiel jetzt so in den letzten 10 Jahren eine Band wie Ghost ein. Ja, da sagt jetzt jeder Zweite natürlich, ist völlig played out und so, kann ich auch total verstehen. Aber das ist zum Beispiel eine Band, wo ich sagen kann, ja, da kann ich mir im Zweifel vorstellen, dass die in 15 Jahren auf dem Festival den Headliner machen, immer noch.
Allerdings, das Interessante an Ghost ist, deren Sound ist ein komplettes Revival.
Fair enough.
Weißt du, wie ich meine? Also Ghost, ja, ist eine neue Band an sich, die dieses Headliner-Potenzial hat. Aber den Sound, den die machen, der steckt ja komplett in der Vergangenheit. So, ja, das ist ja als super Beispiel fallen auch Opeth ein zum Beispiel. Opeth als Band sind irgendwie groß geworden, weil sie relativ innovativen, progressiven Death Metal gemacht haben. Und dann haben die vor ein paar Jahren auf einmal ihren Sound schlagartig geändert und machen jetzt so, keine Ahnung, 70er Prog-Rock irgendwie. Und ich habe die dann auch mal auf dem Brutal Assault gesehen. Auf einmal haben die halt so Schlaghosen und Kordwesten getragen. So. Also auch so, das ist so weird. So, ja. Also ich sag mal, ist ja alles cool, gut, dass du das cool findest, ja, und so diese Revival-Mucke. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel für mich, was ich enorm interessant finde, weil das durchaus eine Band war, von der man gemerkt hat, die haben ihr Genre, aus dem die kommen, haben die echt nach vorne gepusht so ein bisschen und neue Impulse gesetzt, um dann nach ein paar Jahren zu sagen, so fuck it, wir machen jetzt 70er Revival-Rock irgendwie. Und dann komplett Cosplay-mäßig sich auch dann in diese Klamotten geschmissen haben, finde ich zum Beispiel halt befremdlich irgendwie so. Aber
ja, bei Ghost wage ich da so ein bisschen zu widersprechen. Natürlich basiert der Sound hier Blue Oyster Cult und so, weißt du, so auch so auf so anderen alten Bands. Aber das ist, muss man sagen, hey, Nirvana klingen natürlich, die klangen wie so geil, weil sie einfach extrem gut waren und geile, nicht unbedingt innovativ, aber das sind ja auch sehr klassische Setzkasten-Rock-Pop-Songs im Heavy-Outfit gewesen. Guck mal, aber bei Ghost muss man schon sagen, ob man die Mucke jetzt geil findet oder nicht, die haben halt einen ganzen Style da drum gebaut, eine komplette Rockshow. Also die haben eine wirkliche Marke aufgebaut und ich finde nicht, dass Opeth eine Marke aufgebaut haben. So weit würde ich nicht gehen. Ist natürlich eine total wichtige Genreband, aber ich finde, zwischen Opeth und Ghost, da liegen ja Lichtjahre.
Klar.
Rein vom Konsensfaktor her. So, und das ist ein Beispiel, was mir einfiel mit Ghost. So, die ganze Welt redet seit 2 Jahren, seit 1,5 Jahren über Turnstile zum Beispiel. So, das ist wieder so eine Konsensband, wo du siehst es immer, ich habe ja durchaus Kontakte dahin, du siehst es immer, wenn du durch die Chefetagen der Major-Labels gehst und selbst vom Chef bis zum letzten Praktikanten, der hat jetzt ein Turnstile-Shirt an. So, und dann merkst du auch immer so, ja, Manta heult rum, die Touren laufen schlecht, die Presales, die Band, bei der es nicht schlecht läuft, ist natürlich Turnstile. Selbst deine Oma, ihm sein Bruder, ich war neulich bei Turnstile, war natürlich voll. Das ist auch so eine Band. Und bei der frage ich mich immer, okay, wenn eine Band so apokalyptisch abgehypt wird, vielleicht auch zu Recht, ich möchte das gar nicht negieren, so, was kann da noch kommen? So, weißt du, so ist das eine Band, wo man sagt so, ey, die sind in 2, 3, 4 Jahren Headliner auf dem Hellfest?
Kann sein. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass die dass da ein Innovationsschwellwert erreicht ist unbedingt so. Weil auch Turnstile sich sehr, sehr an so Alternative und Indie-Rock Elementen aus den 90ern bedienen. So auch da ist...
Ja, aber Moment, Simon, ganz kurz. Aber das ist genau das, was du vorher kritisiert hast, dass das nicht genug passiert. Dass du sagst, dass die Leute auf Szene-Codes festgefahren sind und sich keiner da rausbewegt, weil die Fans A, nichts anderes wollen und dementsprechend B, die Bands das auch nicht machen. Oder eben umgekehrt. Bei Turnstile muss man natürlich sagen, das ist eine Band, wenn man sich ein paar Videos von denen anguckt, vor 6, 7 Jahren oder so, war das für mich, der in dem Genre jetzt nicht so mega verortet ist, eine Hardcore-Band wie alle anderen auch. Mhm. Geile Adidas, coole Backflips und solche ganzen Violet Dancing, das ganze Ding ist natürlich höchstgradig unterhaltsam. Und wenn man das jetzt anguckt, dann sieht man auf einmal eine Band, eine Hardcore-Band, die versucht, das Genre für sich aufzubrechen. Und das scheint wahnsinnig gut anzukommen, sowohl in Sound als auch in den Videos. Ich persönlich, ist es nicht mein Mega-Ding. So, ich finde das hier und da ein bisschen berechenbar, aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht ja nicht um meine Meinung, sondern es geht darum, dass ich das erstmal per se total gut finde. Und das muss man der Band dann ja eigentlich erstmal positiv ankreiden, oder nicht?
Vielleicht sind die ein positives Beispiel. Ich sag mal so, es ist, man muss natürlich auch, wie du die Folge, die du vorhin angesprochen hast, man muss natürlich auch immer einen Unterschied machen zwischen einem kompletten Revival-Sound und Einflüssen. Ja, also Einflüsse hat natürlich, wie gesagt, auch jeder. Und bei Turnstile finde ich die
Siehe Hip-Hop, so, siehe diese ganze Rap-Sache.
Bei Turnstile sind die Einflüsse auch relativ offensichtlich, würde ich sagen. Aber du hast natürlich recht, dass die schon einen sehr eigenen Stilmix daraus gemacht haben über die Jahre. Und
dafür wird die Band belohnt.
Dafür wird die Band belohnt, ja. Also vielleicht sind Turnstile ein positives Beispiel und eins der wenigen Beispiele, wo man jetzt sagen könnte, so okay, das ist vielleicht mal eine Band, die vielleicht Headliner-Material wird in 20 Jahren. Ich kann es schwer einschätzen. Es ist bei vielen Sachen, die auch gerade meiner Erfahrung nach im Hardcore oder aus dem Hardcore so passieren, habe ich das Gefühl, dass da auch oft irgendwie so ein bisschen so ein Verfallsdatum drauf ist, aber wenn die Band alles richtig macht weiterhin, so kann das schon sein, definitiv. Um nochmal zu Ghost zurückzukommen, klar haben die ein Image aufgebaut. Die Musik ist, sagen wir mal, finde ich relativ safe, ja. Die haben sich einen Revival-Sound rausgepickt und mit einem enorm guten Image zusammen verpackt und ich glaube, dass da ein sehr großer Anteil des Erfolgs auch drin steckt. Ich weiß nicht, ob die einen bedeutenden Erfolg hätten auf dem Level, wenn nicht das Image da den Platzhalter machen würde. So, weißt du, wie ich meine?
Dafür kenne ich mich mit der Band nicht genug aus und so weit will ich nicht gehen, das zu beurteilen. Aber grundsätzlich muss man der Band wahrscheinlich unterstellen, dass sie dafür belohnt werden, Szenegrenzen aufzusprengen oder Genregrenzen aufzubrechen. Zu sprengen ist, finde ich, etwas generös und etwas zu viel des Guten. Ja, es geht ja nicht darum, das Rad neu zu erfinden, aber die werden dafür belohnt, dass sie sagen so, ey, das ist jetzt, ne, wir machen jetzt Sachen. Also und ey, ich weiß nicht, ob die Leute das mitkriegen, aber auch gerade in den USA, das ist so krass, wie die Band gehypt wird. Also so, ne, die sind ja auch in jeder Fernsehshow, wirklich überall. Mhm. So, ne? Das ist schon total krass, aber sei ihnen gegönnt, ich freue mich darüber. Aber mir fallen jetzt nicht so wahnsinnig viele Bands ein, weil das ist genauso, vielleicht bin ich auch da das Popschwein, weil Turnstile haben dann ja auch die Songs. Wenn du jetzt eben diese andere Band, die du gerade beschrieben hast, einfach nur alles zu mischen und sagen so, ey, wir haben keine Scheuklappen auf und wir machen ganz viele Sachen, da muss ich mich dann immer doch fragen, ja, wo ist Smells Like Teen Spirit, wo ist Enter Sandman, ich höre die Single nicht. Der Typ bin ich dann letztendlich so, weil ich da halt auch einfach Pop-Ästhet bin. Da fällt mir eine Band ein wie Code Orange Kids. Heißen die noch Code Orange Kids oder heißen die noch Code Orange oder so.
Heißt nur noch Code Orange seit einer Weile, ja.
Auch total krass, was die machen, so auch wirklich derbe Show und hast du nicht gesehen. Die sind auch gerade in den USA gefühlt seit 8 Jahren auf jeder großen Tour mit jeder großen Band immer dabei, Deftones und hast du nicht gesehen. Aber das ist zum Beispiel eine Band, immer wenn ich mich versuche damit auseinanderzusetzen, ich komme einfach in den Pop Appeal nicht genug rein. Und da glaube ich, wird es zum Beispiel nie so weit kommen, dass das eine Band ist, die mal diese Größe annimmt, dass sie sagt so, ey, das wird eine Konsensband.
Ich finde, Code Orange sind ein super Beispiel. Die hatten am Anfang einen ähnlichen Senkrechtstart wie, oder hatten so einen ähnlichen, so eine Aufwärtskurve wie Turnstile so. Und waren in der Hardcore-Szene als so junge Band, die so ein bisschen ihr eigenes Süppchen gekocht hat, ziemlich schnell und so ein bisschen so einen innovativen Vibe hatten, auf jeden Fall auch ziemlich gefeiert und ich fand die auch eine Zeit lang ziemlich geil. Wenn du dir jetzt Code Orange anhörst, kannst du ja mal zum Spaß machen. Das klingt jetzt wie New Metal. Die sind auch dem Revival verfallen. So. Also die haben, finde ich, viel, was sie eine Zeit lang innovativ gemacht hat, irgendwie aufgegeben oder enorm angepasst an diesen New Metal Sound, an dieses New Metal Revival, was ich dann auch irgendwie wie. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Opeth, ja, so ein komisches Beispiel. So, du hast eine Band, die so ihr eigenes Süppchen kocht, ihr eigenes Ding macht, vielleicht sogar ein bisschen innovativ ist in ihrer eigenen Bubble und dann irgendwann so diesen Schalter umlegt. Und
lieber doch safe spielt.
Irgendwie ja, also das Gefühl habe ich halt auch oft, ne? Weil das ist ja dann noch das nächste Ding. Also es ist was im Metal oft von Bands, ne, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das die Fans ähnlich sehen. Und das ist jetzt mein subjektiver Eindruck. Aber was du im Metal, Rock etc. oft siehst, ist, dass Bands, wenn die sagen, wir haben uns weiterentwickelt, musikalisch, dann ist es auch oft so, dass die Kanten abgeschliffen werden, finde ich. Ja, du hast auf einmal, es wird dann doch so ein bisschen eingeknickt, du hast dann irgendwie so Radio-Rock-Refrains werden eingebaut in die harten Songs und so weiter und so fort. Das finde ich jetzt aber nicht wahnsinnig innovativ irgendwie, auch wenn es gern so verkauft wird. Aber stattdessen, finde ich, ist es eher durchschaubar und wirkt so, als wenn eine Band versucht, sag ich mal, eher das nächstgrößere Level an Fandemografie zu erreichen, ja, und damit diesen Sprung in die nächste Größenordnung zu schaffen. Aber das bringt ja das Genre nicht voran und wird auch meiner Meinung nach nicht dafür sorgen, dass wir in 20 Jahren bedeutendere Headliner haben oder über kulturellen Einfluss von solchen Bands sprechen.
Kommen wir zurück zu der Frage, die ich vor einer Viertelstunde oder so stellte. Du hast sie noch nicht beantwortet, als der mit dem Thema rumgeht. Du weißt es natürlich nicht, wir können ja die Fragen jetzt nicht beantworten. Wir versuchen es gemeinsam zu eruieren, dass sich unser Genre, in dem wir uns bewegen, so wenig bewegt. Liegt es daran, weil die Leute einfach nur die alten Gassenhauer hören wollen und einfach alle Bands, die versuchen, wirklich irgendwie was Neues zu machen, einfach links liegen lassen, weil sie lieber das hören, von wegen, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht? Oder liegt es daran, dass es einfach keine aufregenden Sachen gibt? Und bitte komm mir mit allem Respekt jetzt nicht wieder mit einer total obskuren Band. Ich rede von Bands, die das Zeug hätten, wirklich neuen Trend loszutreten. Und ich rede jetzt nicht von lokalen Dingen, sondern wirklich die das Zeug hätten, den harten Heavy Sound für Years to Come zu revolutionieren. So, liegt es daran, dass die Bands einfach nicht was drauf haben? Da müssen wir davon ausgehen, unsere geliebten, gelobten 90er, dass die Bands einfach viel geiler waren, weil sie alle viel krassere Sachen. Die Küche war am Kochen, so. Es ging einfach viel mehr. Die Leute haben so unterschiedliche Sachen gemacht und die konnten ja auch parallel existieren, so, ne? So. Oder liegt es daran, dass wir in einem Zeitalter angekommen sind, wo das Thema Rock, Metal so ausgelatscht sind, dass halt nur noch ein paar Gassenhauer übrig geblieben sind und wie es der Zufall so will, sind das in erster Linie Sachen, die Minimum 20 Jahre alt sind. Simon, sag es.
Puh, ja, also erstmal machst du die Band, die ich vorhin angesprochen habe, jetzt deutlich obskurer, als sie eigentlich ist, aber...
Weil ganz kurz, eine Anekdote dazu noch. Du hast, ich weiß nicht, wann sie waren, aber du hast die letzten Grammys gesehen, der größte Musikpreis der Welt, die Grammys. Weißt du, wer nominiert war? Du weißt es bestimmt. Im Bereich Rock, sagen wir mal ganz so. Rock.
Also ich erinnere mich zum Beispiel, was natürlich für mich rausgestochen ist, dank dir, ist AC/DC als Rock-Nominee für die Grammys 2022. Fand ich schon auch ein bisschen erstaunlich. Wer war noch dabei?
Paul McCartney.
Ja, okay.
Und Rob Zombie. Nehmen wir mal die drei. Mhm. Paul McCartney, AC/DC, Rob Zombie. Ihr alle wisst, dass es keinen größeren AC/DC-Fan auf der ganzen Welt gibt, außer mir. Aber wenn ich sehe, ja, AC/DC sind für den Grammy nominiert. Alter, ich als Mega-Fan, ich will da nicht AC/DC sehen, sondern ich will da irgendwelche geilen, neuen, innovativen Sachen sehen, die dafür sorgen, dass auch noch geile Sachen rauskommen, wenn ich 80 bin. So, und das finde ich massiv enttäuschend. Und Paul McCartney, ich meine, ich bitte dich. Paul McCartney, ja, Beatles, Big Fucking News, ist ja alles schön und gut, aber kann das dein verdammter Ernst sein? Und Rob Zombie, ja, okay. Aber lieber Rob Zombie, mit allem Respekt, ich finde es super, was du machst und was du gemacht hast, aber ich finde jetzt nicht, dass du in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren so krasse Sachen gemacht hast, dass das eine Grammy-Nominierung legitimiert. Ich weiß nicht, vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber weißt du, was ich meine? Ich finde, dass das wirkt so, als hätten, also... Wie soll ich das sagen? Als hätte das mein Mathelehrer mit meinen Eltern zusammen die Grammy-Nominierung zusammengetragen. Oder dann auch noch Foo Fighters. Foo Fighters waren natürlich in 58.000 Sparten nominiert und haben jeden einzelnen Grammy in jeder Sparte gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ist natürlich total super und alles bestimmt auch total verdient. Und ja, hurra. Und ich weiß, großes Drama mit Taylor Hawkins. Ich verstehe das alles. Aber ist es das wirklich, was es braucht, den Foo Fighters den Grammy in jeder Sparte, in der sie nominiert waren, zu geben? Ich weiß es nicht. Ich finde es, genau wie du, Simon, scheiße ich auf die Grammys. Mir ist das total egal, aber es ist halt nun mal einfach der größte Musikpreis der Welt, vergeben von der größten Musiknation der Welt, der größten Musikmarkt, Industrie.
Es ist mindestens bemerkenswert. Es ist bemerkenswert,
zum Kotzen.
Ja, also ne, man möchte meinen, dass AC/DC nicht unbedingt 2022 für den Grammy nominiert werden, sondern, keine Ahnung, 1987 oder so. Ja, das ist halt so, das, ich finde das schon bemerkenswert.
Ein Jahr vor der Blow Up Your Video, das hätte mir gut gefallen, ja.
Ja, es ist, also ich find's auf jeden Fall sehr bemerkenswert, und da fragt man sich, ne, du bist jetzt mit Turnstyle zum Beispiel angekommen oder auch Ghost, da fragt man sich natürlich, warum gerade ne, bei den Grammys zum Beispiel das noch weniger, also das scheint ja, die Grammys scheinen ja noch nostalgischer zu sein als der Rest der Rock- und Metal-Szene, weil es gibt ja schon durchaus diese paar Ausnahmen, ja, Bands aus den letzten Jahren, die jetzt, sagen wir mal, einen Erfolgsschwellwert erreicht haben, der zumindest auch bemerkenswert ist, so, aber davon scheinen die ja bei den Grammys zumindest nichts mitzubekommen.
Ich weiß es nicht, vielleicht sind die in irgendwelchen Subgenres, gibt es ja auch, genau wie damals beim Echo, da gibt es ja auch den Echo für das und das, der wurde dann nachmittags von einer halbleeren Halle verliehen, weil es einfach keinen interessiert hat, weil die Big Names fehlten. Aber bleiben wir jetzt mal einfach bei den Namen, die wir eben genannt hatten. So, das ist ja schockierend, Alter. Rob Zombie, Paul McCartney, AC/DC und die Foo Fighters, und hast du nicht gesehen. Also ich meine, das ist ja, das ist ja wirklich, das untermauert deine These ja wirklich massiv. So, ne? Und egal, ob das das Line-Up vom Hellfest oder die Grammys sind, so, und das ist ja, will die Industrie, aber das zeigt ja auch, die Industrie, die Grammys ist ja eigentlich nur ein Aushängeschild beziehungsweise eine Visitenkarte der Industrie. Die Grammys würden halt auch einen Grammy an einen Haufen Scheiße verleihen, wenn der Haufen Scheiße genau das ist, was alle Leute gerne kaufen wollen. Also letztendlich kann man es wahrscheinlich doch wieder auf die Leute zurückführen. Sie wollen ausgelatschte Pfade und wollen genau das hören, was sie schon kennen. Und das ist vielleicht ein sehr, sehr schlechtes Klima in dem harten Heavy-Bereich, wo wir uns bewegen, weil offensichtlich wirkliche Innovation, natürlich muss es die Künstler, Künstlerinnen geben, die das liefern können, aber offensichtlich ist es nicht so richtig gewollt. Und das bringt mich zu zwei anderen Fragen. Mit der ersten fange ich direkt an. Wir reden immer, zeigen mit dem Finger, sagen die das, das, das und das. Ich glaube, mir unterstellen zu dürfen, dass ich zumindest irgendwie mit Manta in gewissem Maße einen eigenen Sound kreiert habe. Aber natürlich haben wir das Rad auch in keinster Weise neu erfunden. Überhaupt nicht. Und ganz kurz, hold your horses, so. Denn macht man das selber besser? Ich glaube nicht, dass ich es besser mache. So, ich habe nicht das Gefühl, dass ich Genregrenzen aufsprenge oder sonst was. Ich habe das Gefühl, ich nehme mir das Beste aus dem und dem und dem und sicherlich verschiedenen Sounds auch und versuche da mein eigenes Süppchen draus zu kochen. Das mag mir auch geglückt sein. Das sollen andere beurteilen. Aber macht man es selber wirklich besser? Keine Ahnung. Machst du das besser?
Also ich würde sagen, ich beantworte lieber, ob du das besser machst oder ob Manta das besser macht. Ich finde zum Beispiel, Manta ist ein gutes Beispiel, wo schon Individualismus auch ein bisschen belohnt wird von den Leuten. Man hört vielleicht die Einflüsse raus, aber es ist jetzt nicht so wie mein beliebtes Decibel-Beispiel, dass man jetzt sagen kann, ja, Manta machen First Wave Black Metal, ja, oder Manta machen Oldschool Death Metal oder machen Doom mit Sabbath Riffs, so, ja, das kann man halt einfach nicht sagen.
Ganz kurz, kleiner Einschieb, wenn man sich auf das erste Visions Review zur ersten Platte verlassen kann, dann sagt, da stand drin, Manta ist eigentlich cool, die schwächsten Momente sind die Rammstein-Momente, ne, original Visions Review zur ersten Platte, aber erzähl weiter.
Okay, grotesk, aber hey.
Grotesk.
Ja, grotesk, aber was soll man dazu sagen?
Na, danke für die Blumen.
Ja, finde ich schon. Und ob ich das Messer besser mache, müssen andere beurteilen. Es ist auf jeden Fall für mich, und das Thema hat mir letztens schon mal irgendwo angekratzt, für mich war nie der Ansporn, ich wollte nie wie irgendjemand klingen. Aber es ist natürlich unabdingbar, dass man Einflüsse hat. Und da kommen wir jetzt, ne, Turnstyle, Code Orange, die ganzen Bands, die wir jetzt ansprechen, von den paar, die auch diesen Schwellwert erreichen. Und auch ihr mit Manta habt ja einen gewissen Schwellwert erreicht, um, sagen wir mal, auf einem soliden Level Headliner sein zu können und volle Shows zu spielen und zu charten, ne, ne? Also, von daher würde ich schon sagen, es gibt schon immer auch mal Beispiele, wo das belohnt wird.
Seine eigene Suppe zu kochen zumindest so und sich da nicht abbringen zu lassen. Ganz kurz ist es vielleicht interessant für den einen oder anderen, weil wir werden das auch ab und zu gefragt, so ja, wie setzt sich denn euer Sound zusammen, wie kommt es dazu? Und das ist eine ganz simple, relativ unglamouröse Antwort darauf. Als wir mit Manta angefangen haben, hatten wir natürlich genau wie viele andere ganz krasse Einflüsse. Erich kam so wirklich sehr aus diesem Grunge-Ding und Noise-Rock und so. Ich war zu der Zeit, als wir gefangen haben, sehr, sehr so auf so Bands wie S-Fix und so, aber natürlich auch voll Black Metal kannte, habe aber auch immer noch so die alten Gassenhauer wie Motorhead und AC/DC gehört. Und ich glaube, dass man, viele Leute unterstellen mir, dass man dieses Hardrock-Riffing, AC/DC und so, sehr noch aus den Manta-Riffs raushört. Was ich sagen will ist, was uns in die Karten gespielt hat, dass wir einfach als Musiker sicherlich gut waren, weil wir uns total, die Chemie zwischen Irinsch und mir total gut war, aber als Musiker als solches, zumindest ich insbesondere als Gitarrist, zu schlecht waren, um Sachen nachzuspielen. Irinsch wusste nicht, wie man Blastbeat spielt. Irinsch wusste oder weiß bis heute nicht wirklich, wie man Double Bass ballert. Ich konnte auch nicht so ein Tremolo-Picking machen und so Black Metal Songs covern, sondern wir konnten immer nur unsere eigene Version davon interpretieren, von Bands, die wir gut fanden. Wir konnten das nicht klauen, weil wir es einfach nicht spielen konnten, sondern wir haben dann irgendwie versucht, unsere eigene Version davon irgendwie anzubieten. Und ich glaube, das hat so ein bisschen geklappt und hat sich über die Zeit so als Segen herausgestellt.
Ja, interessant, dass du das erwähnst. Da kann ich mich besonders als Gitarrist, glaube ich, mit identifizieren, weil ich nie gut darin war, Sachen nachzuspielen. Ich kann keine Metallica-Songs spielen, ich kann keine Nirvana-Songs spielen, hier und da vielleicht mal einen Riff, aber ich als Gitarrist habe eigentlich das Instrument fast immer nur benutzt, um auch meinen eigenen Scheiß zu schreiben. Und da ging es mir immer vor allem darum, Sachen zu schreiben, die ich irgendwie im Kopf habe. Und dementsprechend sind meine Skills auch total limitiert. Meine Skills sind eigentlich größtenteils auf das limitiert, was ich mache, weil ich immer nur dann was Neues lerne, was so Spielen angeht, wenn ich was im Kopf habe, wenn ich was höre in meinem inneren Ohr sozusagen, was ich unbedingt umsetzen will. Aber dementsprechend habe ich auch keine Ahnung, Metallica Downpicking im Handgelenk oder irgendwas so, weil ich solche Sachen einfach nie gespielt habe. Und wenn ich jetzt besonders wohlwollend mit mir selbst sein wollen würde, ja, dann hat das vielleicht bestenfalls den positiven Nebeneffekt, dass meine Einflüsse, während sie da sind, vielleicht nicht ganz so offensichtlich in meiner Musik rauszuhören sind. Aber am Ende müssen das andere beurteilen.
Komme ich zur zweiten Frage. Achso, Entschuldigung, bist du noch dabei? Nee, jetzt komme ich gleich zur zweiten Frage.
Ja, mach mal.
Wenn wir auch hier wieder die Leute einfach die Thesen in den Raum stellen, dass die Leute nichts anderes, was wollen wir denn selber? Wenn wir auf so ein großes Festival, wir könnten uns das Line-Up zusammenbauen. Ey, ganz ehrlich, ich bin ehrlich mit dir, Simon, ich würde mir mega gerne Faith No More angucken. So, als Beispiel. So, weil ich weiß, dass sie auch das Zeug für einen Headliner haben. Oder ich würde mir, Megadeth muss ich jetzt nicht sehen, aber Ministry, ja, vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber ja, ich würde mir auch Killing Joke und Faith No More und Metallica brauche ich nicht so. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich wüsste nicht, wie ich ein Festival zusammenstellen könnte oder würde der Größenordnung, wo ich genauso weiß, aber dann genauso viele hunderttausende Zuschauer begeistern zu können. Also was will man selber? Was sind deine Bands, die du da hinstellen würdest? So, wo du jetzt sagst, so ey, die haben denselben Schneid und Qualität.
Also ich denke, A, ist daran ja auch nichts Verwerfliches. Ja, es gibt auch alte Bands, die ich gerne mal live sehen würde. Und ich finde, da ist auch überhaupt nichts Verkehrtes dran. Rein egoistisch betrachtet würde ich natürlich schon gerne so Sachen wie Wreck and Reference auf Festivals sehen. Und ich finde auch, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, dass die durchaus das Potenzial dazu hätten, meiner Meinung nach irgendwie mehr Leute anzusprechen. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, wie schaffen das solche Bands, diesen Schwellwert zu erreichen des Mass Appeals?
Genau, die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit. Irgendwas hält sie ja auf. Irgendwie wird die obskure Band, die du gerade beschreibst, auch wenn sie die Songs haben, ja nicht angenommen. So, und da muss es ja einen Grund für geben. Weil ich bin, also es klingt jetzt total doof, aber ich glaube nicht so richtig daran, dass natürlich gibt es das und es gibt es auch öfters so, aber im ganz großen Stil glaube ich nicht daran, dass absolute, mega bedeutende Perlen unentdeckt bleiben. Im großen Stil, finde ich, ist es meistens so, dass wenn Bands wirklich kulturell so wichtig und sich als so wichtig herausstellen sollten, die auch irgendwann zu der Größe kommen, die diese Band braucht, um wirklich was zu verändern. Und das passiert momentan einfach sehr wenig.
Ja, aber die Frage, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, was unterscheidet da? Was unterscheidet die Gitarrenmusik, Rock, Metal etc. von der Popkultur? Was unterscheidet das vom Hip-Hop? Warum findet das in anderen Genres statt und hier sehr, sehr zäh und zaghaft. Wo liegt der Hase im Pfeffer begraben?
Wahrscheinlich, weil, da haben wir ja auch schon mal drauf hingewiesen, wir haben, glaube ich, mal die Charts von 1991 vorgelesen, die Billboard-Charts oder so. Man muss natürlich sagen, so, ey, wir sind immer in so einer Komfortzone, so, wir kennen uns da aus, im harten Heavy-Bereich, aber das ist ja nun wirklich gerade überhaupt nicht Mainstream. Natürlich sind die Festivals voll und jetzt deine Mutter hört auch Rammstein, weiß ich alles, darum geht's gar nicht, sondern...
Macht sie?
Es geht einfach... Nein, das war hypothetisch so. Mein Vater ist großer Rammstein-Fan zum Beispiel so, aber was ich meine ist, ey, wenn du dir die 90er-Jahre-Simpsons-Folge anguckst, weißt du, da gibt es Folgen mit den Smashing Pumpkins, da so oder sonst was so, weißt du, da war Rock halt einfach absolut Mainstream.
Ja.
So, Gitarrenmusik. Das muss man natürlich fairerweise, und das hätten wir vielleicht auch, bevor wir mit der Folge heute angefangen haben, vorausstellen sollen, dass wir natürlich diese Diskussion basierend auf dem Umstand führen, dass wir natürlich wissen, dass einfach im absoluten Mainstream andere Musikgenres im Gegensatz zu 1990 oder so Rock den Rang abgelaufen haben. In den 70ern, gut 80er war natürlich viel so Synthie-Pop und so, aber auch in den 70ern, da war natürlich neben Disco Rock immer Chef im Ring. Und das war in den 90ern auch so. Das sieht man, ich meine, als wir unsere, jeder, der sie nicht gehört hat, sei es empfohlen, unsere Kultklopper 90er-Specials gemacht haben. Natürlich konnten diese unglaubliche Innovationen entstehen, weil die Nachfrage dafür da war. Das war so, wenn man da irgendwie ein Teenager war in der Schule, da hat halt jeder irgendwie Rock gehört. Die peinlichen Typen haben irgendwelche, keine Ahnung, Pop-Punk-Bands gehört und die coolen Typen irgendwelche Grindcore-Death-Metal-Bands oder so. Aber alle waren irgendwie in Anführungsstrichen Rock. So, und heute, selbst die Popbands von damals so waren ja irgendwie trotzdem auch so irgendwie gitarrenorientiert. Diesen Zeitgeist beziehungsweise dieses grundlegende, diese Voraussetzung, die gibt es natürlich jetzt gerade momentan nicht. So, weißt du, wie ich meine?
Es ist so ein bisschen die Frage, so was kam zuerst, das Huhn oder das Ei, ja? Und bei uns ist die Frage, was ist zuerst verloren? Warum hat denn eigentlich Gitarrenmusik diesen Mainstream, diese mainstreamigere Nachfrage verloren? Liegt es daran, dass auf einmal die Leute einfach satt waren und keinen Bock mehr darauf hatten, kulturell? Oder ja, einfach, dass die Bands aufgehört haben, so viel Innovation zu betreiben, wie beispielsweise in den 90ern? Die Frage muss man sich ja stellen.
Also meine Antwort ist da natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung raus. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Ende der 90er Jahre und dann die Jahrtausendwende so als New Metal dann auch schon so langsam ein alter Hut war, da hat natürlich Hip-Hop im Mainstream Sachen wie Eminem und solche Sachen Rock im Mainstream total den Rang abgelaufen. Im ganz großen Stil. Also das ist so, wie ich es wahrgenommen habe. Wo früher noch jeder in irgendeiner Art und Weise so die große Schwester, egal was die für Mucke gehört habe, trotzdem irgendwie immer was mit Gitarrenmusik zu tun hatte, war dann auf einmal so, dass dann auf einmal innerhalb von wenigen Jahren, von einem oder zwei Jahren, 98% deiner ganzen Klasse oder Schulstufe nur noch Rap gehört haben. Hip-Hop, so. Weißt du, das war ja auch in Deutschland mega das Ding.
Okay, du meinst also, dass andere Mainstream-Genres Gitarrenmusik einfach abgelöst haben im Mainstream? Oder dass...
Dass das Klima im Mainstream, die Nachfrage nach Rockmusik halt einfach dadurch verändert wurde, dass es so viele derbe, geile, neue Sachen im Hip-Hop gab.
Okay, also quasi...
Und dass die Aufmerksamkeit umgelenkt wurde der Leute.
Verstehe, also du glaubst sozusagen, dass auch die Kapazität... These. Dass die, genau, die These ist, dass auch die Kapazität des Mainstreams begrenzt ist und die Leute...
Unbedingt.
Und dass sich die Musikgeschmäcker der Leute dann sozusagen von einem Genre zum nächsten vielleicht auch manchmal ablösen?
Nicht gänzlich ablösen, aber es wachsen ja auch immer neue Kids nach. Und der Mainstream ist ja nicht generationsbedingt, sondern nur massebedingt. So, dem Mainstream ist solches ist scheißegal, ob Leute jetzt noch immer Red Hot Chili Peppers hören, so oder so. Aber es geht ja darum, wer wächst gerade nach und was ist der Anspruch von den Leuten, die nachwachsen. Und das Gefühl zur Jahrtausendwende hatte ich, dass da handgespielte, oh, das klingt, lässt mich so fürchterlich alt klingen, so ist so ein Opa-Argument, so, aber dass so handgemachte Musik immer unwichtig wurde und es ging halt auf einmal um neue Sounds und dann wurden so Bands wie, ja keine Ahnung, Eminem fällt mir halt einfach ein, weil mir kein anderer Rapper einfällt, der diesen Spagat zwischen kredibilen, authentischen Background, aber wirklich einen unfassbaren Mainstream-Erfolg so verkörpert hat wie der Typ. So, ne? Und auf einmal war das halt so dann auch voll im Mainstream. Slim Shady, Alter, das lief auf jedem Radiosender und da musstest du nicht mal ein Spartensender zu sein.
Ja, klar, absolut, ja.
So, genau, und dann kam so ganz viel viel so auch so zwischen, so hybride. Kannst du dich noch erinnern, wie hieß der denn? Der DJ von dem fürchterlichen Kid Rock. Kid Rock war noch so 100% sich Rock. So, und dann kam aber zur selben Zeit, wurden denn so noch so ein bisschen rockiger Vibe, aber schon so auf so Hip-Hop-mäßige Beats, so, weißt du?
Ja, da fällt mir Everlast zum Beispiel auch ein, wenn du das so beschreibst.
Mega, ganz
ja,
genau. Uncle Cracker hieß der Typ,
glaube ich. Ja, ich erinnere mich an Uncle Cracker,
so.
Ja.
Und das waren viele, und Everlast ist auch ein gutes Beispiel, das waren dann so Leute, die schon eher so ein beatlastiges Verständnis zum Songwriting hatten, aber noch einen Rock-Background hatten. So, und das war dann noch so ein bisschen der Hybrid, bis es dann halt so komplett in so, ja, also dann hat Rap auf einmal Hip-Hop alles dominiert.
Ja gut, aber Everlast ist ja von House of Pain.
Ja, natürlich.
Also eigentlich interessanterweise hatte Everlast eigentlich fast eher einen Hip-Hop-Background und hat dann irgendwie in seinen Sound so ein bisschen so diese Gitarreneinflüsse reingebracht. So, nichtsdestotrotz, ich weiß, was du meinst.
Huhn und oder Ei, selbe Frage. Also es geht einfach nur darum, dass es Künstler gab zu der Zeit, die eben so inzwischen so ein Bindeglied gestellt haben.
Absolut,
so,
ja.
Und wie gesagt.
Cypress Hill auch.
Ja, aber Cypress Hill, die werte ich halt viel eher noch in der ersten 90er-Hälfte oder zumindest Mitte der 90er. Ich finde nicht in keinster Weise, dass Cypress Hill, um da jetzt etwas pedantisch zu sein, dazu beigetragen hätten, dass Hip-Hop-Rap das größte Mainstream-Ding der 2000er Jahre geworden ist.
Nee, das fiel mir jetzt nur so als Beispiel ein, wo sich beide, die auch so ein bisschen mit beiden Welten kokettiert haben, mit ihrem Sound als kommerziell erfolgreiche Band.
Aber welche Fragen ergeben sich daraus, aus diesem Umstand?
Ja, die Frage ist natürlich, was muss passieren in dem Genre, dass nicht alle, also ganz doof gesagt, dass wir nicht in 20 Jahren ohne Headliner dastehen. Ja, irgendwie, ich sag mal so, ich will jetzt nicht fatalistisch klingen, aber so lange werden es die Scorpions vielleicht auch nicht mehr machen. Also in 30 Jahren headlinen die keine Festivals mehr, denn da wären die in ihren Hundertern. So, ne? Und was muss passieren, dass sozusagen das Genre so ein bisschen auch wieder Aufschwung erlebt und kulturell relevant wird oder werden kann?
Ja, also können Rock- und Metal-Platten in den 2020er Jahren, wo wir uns jetzt, 2020er Jahren, wo wir uns jetzt gerade befinden, überhaupt noch kulturell so bedeutsam sein, egal wie man sich bemüht, weil sie einfach eventuell nicht auf das Klima, was es dafür braucht, treffen, können überhaupt noch so krasse genreverändernde Platten irgendwie aufpoppen, so, weißt du, was muss ich tun, damit genau das passiert? Also, wir haben jetzt, um das nochmal zu erwähnen, mit Turnstyle ein positives Beispiel gehabt, so, ich glaube, vielleicht müssen sich Bands mehr trauen und Konsumenten einfach, wie soll ich sagen, man kann ja jetzt auch nicht, also der Markt setzt sich ja am Ende des Tages immer durch, so, ne, weil der Markt immer das liefert, was die Leute wollen. Man kann jetzt auch nicht sagen, ey Leute, ihr müsst einfach mal ein bisschen mehr irgendwie open-minded irgendwie durchs CD-Regal gehen.
Bitte mehr Grindcore hören.
Hört mal bitte mehr das, damit mehr aufregende Dinge passieren können. Ich glaube, Blödsinn, es gibt darauf keine Antwort. Sondern ich glaube, die einzige Antwort ist, dass wir abwarten müssen. Vielleicht ist es mit Werder wie mit Werder Bremen. Wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass diese Band vielleicht in den nächsten Jahrzehnten einfach nicht mehr deutscher Meister wird.
Ja, das kann.
Genauso wenig wird Heavy Metal auch kein deutscher Meister mehr in den nächsten Jahrzehnten. Wir wissen es nicht so, aber das ist natürlich eine Frage eigentlich, auf die es keine Antwort gibt. So, weil ich weiß nicht, was die Band tun müssen. Man könnte jetzt sagen, ja, seid kreativer. Aber am Ende des Tages, weißt du, das macht Popmusik auch so wahnsinnig gerecht. So ungerecht, Simon. Und jetzt sage ich was sehr Schlaues.
Oha.
Das ganze, die ganze Musiklandschaft, die ganze Industrie, dieser ganze Kapitalismus dahinter auch ist. Das Format Popmusik ist unglaublich gerecht, weil ein Hit ist ein Hit ist ein Hit. Und das Genre ist völlig egal. Und sollte handgespielte Heavy-Mucke wieder so krasse Sachen abliefern, wo sich auf einmal jeder drauf committen kann und sagen so, ey, wo denn selbst dein Nachbar dir erzählt hat, hast du das schon gehört? Ey, hier, hast du mal Smells Like Teen Spirit gehört? Hast du mal Enter Sandman gehört und so? Dann ist es wieder soweit und dann ist es auch gerecht. So, vielleicht fehlen einfach die Hits, vielleicht fehlt einfach wirklich die Qualität und ich nagelt mich jetzt nicht darauf fest und so, ey, aber da guck mal, da ist eine total interessante Underground-Band, davon rede ich nicht, sondern ich rede davon, dass es vielleicht einfach so krass sein muss, dass da wirklich wieder irgendwie ein großes Aufhorchen stattfindet. Ich weiß es nicht.
Musik
Schön wäre es natürlich, wenn es nochmal wie mit Nirvana damals in den 90ern diesen Effekt geben würde, dass eine Underground-Band irgendwie entdeckt wird und so einen durchschlagenden Mainstream-Erfolg hat, dass damit ein ganzes Genre auf einmal eine Mainstream-Aufmerksamkeit bekommt. Aber die Mechanismen waren ja auch damals ganz andere. Das Internet gab es einfach noch nicht. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt möglich wäre, für eine Underground-Band nochmal so aus ihrer Nische rauszutreten. Oder ob man dafür heutzutage nicht als Underground-Band schon ein bisschen mit seiner Kredibilität brechen muss und sich eben Plattformen wie TikTok beugen muss, um hoffentlich da diesen Schwellwert auf einmal zu erreichen und darüber populär zu werden. Weil ja, das hat sich natürlich komplett geändert in den letzten paar Dekaden irgendwie. Ansonsten kann ich mir nur noch irgendwie vorstellen, dass es vielleicht möglich ist, dass die Leute auch einfach, dass es einfach nochmal einen Stimmungswechsel gibt irgendwie. Ja, so wie die den Leuten damals, wie die dann keinen Bock mehr auf 80er Rock und Metal hatten und dann eben Grunge abgefeiert haben und denen das ganze Image auf den Sack geht. Vielleicht passiert das im Mainstream auch nochmal, dass die Leute auf einmal irgendwie keinen Bock mehr haben auf das, was jetzt gerade die Erfolgsformel von Mainstream-Kultur ausmacht, sondern dass sie auf einmal sagen, so, Alter, ich habe jetzt doch mehr Bock auf Alternativkultur auf einmal und das wieder gefragt ist, aber weiß nicht, wie wahrscheinlich sowas ist.
Ja, ich befürchte, wir befinden uns in einem Vakuum. Wenn du jetzt auf Spotify gehst, da gibt es Rap-Playlisten, da gibt es 2, 3, 4, 5 richtig große Dinger, wo jeder Produzent, jedes Label, jeder Künstler versucht raufzukommen und alles klingt gleich. Bei den Metal-Playlisten ist es nahezu ganz genauso. Es ist ein Trauerspiel. Und vielleicht ist halt auch einfach, und da hast du was sehr Wichtiges gesagt, vielleicht sind die sehr, sehr ungeduldigen, unaufgeschlossenen Hörgewohnheiten. Und man kann den Leuten ja nicht mal einen Strick draus drehen. Wenn du jetzt jung bist und du hast keine Platten mehr, dann gehst du auf Spotify oder sonst was und da werden dir irgendwelche Playlisten vorgesetzt. Diese Playlisten waren früher Radiosender.
Ja.
Ja. Aber dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit gehabt, so basierend auf diese Initialzündung, die du ansprichst, so gucken, was steckt dahinter. Ich habe einen Song im Radio gehört, jetzt will ich mal die ganze Platte hören. Aber es werden ja auch immer weniger ganze Platten gehört, sondern es wird jetzt gerade, insbesondere jetzt gehe ich nochmal in den Hip-Hop-Bereich, es wird ja nicht mehr auf Albumlänge produziert, sondern es wird in erster Linie dafür produziert, um auf diese Playlist bei Spotify zu landen und so. Und ich persönlich, es kommt, glaube, dass es auch im Hard- und Heavy-Bereich nochmal ganz weit noch bergab geht, bevor wieder der richtig, richtig große Boom kommt, bis man wieder sagen kann, so, ey, Gitarrenmusik ist Mainstream im Sinne von Zeitgeist.
Ist dieses ausgedehnte Single-Modell aus dem Mainstream oder aus dem Rap denkbar und umsetzbar für weite Teile des Metal- oder harte Musikbereichs? Denkst du, die Leute wären dafür offen?
Sind sie ja schon, sie wollen die Singles. Natürlich ist es das, das ist schon machbar, aber wenn eine Band nur sich darüber definiert, Singles zu schreiben, um auf irgendwelche Playlists zu kommen und das Album außen vor lässt, dann muss man auch ganz klar sagen, das ist ja nun wirklich in keinster Weise der Weg, den es braucht, um wirklich was zu revolutionieren und komplett ein neues Genre umzukrempeln und aufzubrechen und ausgelatschte Pfade zu verlassen, wenn man sagt, so, ey, das ist ja genau das, was wir als These in den Raum gestellt haben. Das wäre ja die Manifestation, wenn das ein Wort ist, dessen, dass man sagt so, ey, wir wissen genau, was die Leute wollen, auch als Hard and Heavy Act, und genau das produzieren wir jetzt, auch nur so Single-basiert, um in diese Playlists zu kommen, um überhaupt stattzufinden. Ich glaube, das falscher könnte es gar nicht sein, aber natürlich wird das passieren, wir sind ja schon mittendrin.
Ja, ich meine auch gar nicht unbedingt, dass es jetzt so betont auf diese Playlist-Platzierung unbedingt darauf abgesehen wird, im kreativen Sinne, ja. Natürlich ist dieser Mechanismus wichtig, ne? Das wissen wir alle, auch als Musiker, dass es natürlich wichtig und wünschenswert wäre, mit einer Single auf einer großen Playlist zu landen, um möglichst viele neue Hörer zu erreichen, ist ja alles klar. Ich denke jetzt aber nicht unbedingt, dass eine Band, die einfach sagt, ey, pass auf, wir haben die Möglichkeit, einfach jeden Monat einen neuen Song rauszubringen, statt ein Album aufzunehmen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es eine kreative Einbahnstraße sein kann. Es kann ja sogar ganz im Gegenteil, könnte ja auch kreativ interessant sein für eine Band zu sagen, wir schreiben jetzt einfach jeden Monat einen Song. Ja, und gar nicht unbedingt ist darauf anzulegen, dass man auf Playlisten kommt. Das ist dann vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber so, ich frage mich nur, ob dieser Mechanismus vielleicht auch Bands helfen kann, irgendwelche Schwellwerte zu überschreiten. Ja, ob das Albumformat momentan
Und ich bin Albumhörer, aber ich sag mal, ob das Albumformat momentan, auch wenn es vermeintlich von den Hörern erwünscht und erwartet wird, vielleicht aber auch so ein bisschen ausbremst, ich weiß es nicht. Ich kann die Frage auch nicht richtig beantworten.
Guter Gedanke, das kann natürlich sein. So, es kann sehr gut sein, dass das einfach auch ein Format ist, was halt einfach dated ist, an dem wir und wahrscheinlich die meisten unserer Hörer und Hörerinnen sich jetzt festhalten, weil wir damit aufgewachsen sind. Aber vielleicht sind irgendwelche Kids, die jetzt gerade 10, 11, 12 Jahre alt sind, die gerade Heavy-Mucke für sich entdecken, so wie wir das früher auch gemacht haben oder uns passiert ist, die entdecken jetzt halt wahrscheinlich Playlisten und sind arbeiten und denken viel songorientierter und weniger.
Möglich,
ja. Aber vielleicht bin auch ich und auch nicht du der die Antwort darauf liefern können, weil wir vielleicht noch viel zu sehr in diesen das ist vielleicht auch das Schlusswort. Vielleicht können wir all diese Fragen, die wir euch und uns und uns gegenseitig gestellt haben, heute überhaupt nicht beantworten, weil wir beide viel zu sehr gefangen auch in dieser Oldschool-Denke sind. Vielleicht haben wir gar nicht das Verständnis, die Köpfe dafür, um zu beantworten, was passieren müsste, damit wirklich wieder eine Armada von wirklich großen Bands, die genreübergreifend im Mainstream Leute begeistern, entstehen können, weil wir halt einfach auch genauso
out of touch sind.
Out of touch sind. Mhm. Simon, wir sind alt. Rock-Dinosaurier.
Ja, ja,
das kann sein. Wir sind schlimmer als die Scorpions, Alter. Und das ist das Schlimmste.
Kannst du nicht mal Wind of Change pfeifen hier zum Abschied?
Ja, das wird unsere Intro-Melodie, weil wir sind ja auch schon so, ne? 50. Sendung, alter Vater, aber schön war's. Hitzig diskutiert, hat mir gut gefallen heute.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, so ein richtiges Fazit kann man gar nicht ziehen und
doch, alle Leute sind scheiße und hören nur Schrottmucke. Das ist immer das Fazit.
Ach so, natürlich, das ist, ja.
Weil kennst du ja selber.
Ich wollte es nicht laut aussprechen.
Außer man selber ist doof, jeder.
Ja, wer das liest, ist doof. Wer das hört, ist nicht doof.
Doof, doch ja. Auch, aber okay. Nicht so doof wie der Rest.
Ja, genau. Wer das hört, ist weniger doof. Wer es bis hierhin ausgehalten hat. Ja, Hanno.
Jetzt brennt mir der Kopf. Ja, sagt doch mal, was ihr denkt, Leute. Haut es in die Comments, schreibt uns E-Mails, egal.
Genau.
Weil wir erheben natürlich wie immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch
wie auf Richtigkeit, ja, auch nicht.
Ja. Aber so wie wir es hier beschreiben, nehmen wir es wahr. Ich würde mir wünschen, ich fände es geil, wenn man nochmal so irgendwie in 10, 20 Jahren, wenn man nochmal in seinem Leben das große Glück hätte, dass auf einmal wieder so Heavy-Mucke so Mainstream wird. Weil klar, war das natürlich, wenn du totaler Nirvana-Fan seit der Bleach warst, natürlich fandst du das denn doof, dass 25 Mal am Tag Smells Like Teen Spirit gespielt wurde und so. Aber jetzt im Nachhinein war es dann trotzdem total das Paradies.
Vielleicht ist das aber auch schon die Krux. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht ist die Kultur im Genre auch nicht so offen teilweise für den Mainstream-Erfolg. Du sagst da was ganz Wichtiges, nämlich, weil wenn du sagst so, ja,
danke,
na toll, jetzt hören alle Nirvana. Weißt du, wie ich meine? So, sollte das einen nicht eigentlich freuen als Fan von einer Band, wenn dann diese Band einen unfassbaren Erfolg hat? Oder sind wir vielleicht als Metal-Fans auch ein bisschen geizig und wollen nämlich unseren individualistischen Musikgeschmack für uns behalten?
Das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. So, du viele Metal-Fans glauben sich als bezeichnen sich als Individualisten, ja. Sind sie denn vielleicht im Vergleich mit ihren superspießigen Arbeitskolleginnen auch, aber intern sind sie natürlich, haben sie ganz, ganz doll Angst, dass wie so ein Kind, dass auf dem Spielplatz ihr Spielzeug weggenommen wird. Und das ist in diesem Fall, dass deine Lieblingsplatte auch auf einmal jemand anders kennt, der vorher gar kein Metalhead war. So. Aber ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen so, ey, ich würde mich total freuen, wenn jetzt alle. Aber naja, vielleicht gibt es so aufgeschlossene Leute. Ich hoffe, es gibt so. Ich bin keiner davon. Weil ich war leider auch immer einer von denen, die gesagt haben, so, ey, das ist meins, das geht euch nichts an.
Ich kann mich davon zum Teil auch nicht freimachen. So viel kann ich schon auch eingestehen. Aber ich, meine Perspektive dazu hat sich schon so ein bisschen verändert. Also ich sehe das jetzt nicht so
verbissen. Auf jeden Fall.
Ja,
überhaupt nicht. Also ich meine es ehrlich so. Also ich stell mal vor, wir erleben noch mal eine Zeit, bevor wir draufgehen, Simon, wo auf dem Pop-Radiosender irgendwie Songs von dem Kaliber halt Smells Like Teen Spirit oder Enter Sandman gespielt wird. So, das ist das natürlich die härteste Mucke der Welt? Nee, in keinster Weise. Aber Alter, hatte das Wumms. So, Gut, schön war's. Bevor wir jetzt nostalgisch werden, Abbruch, sofort auf den roten Knopf drücken. Auf gar keinen Fall nostalgisch werden.
Simon, Code Red.
Danke, dass wir jetzt dein Herzensthema endlich mal durchexistiert hätten und durchgekaut hätten.
Ja, da muss ich mich für bedanken.
Ich hoffe, du findest etwas Frieden und etwas Ruhe jetzt, wo wir es endlich raus haben.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde bis auf mein Sterbebett noch immer darüber nachdenken. Oder nicht, wenn, wie du schon sagtest, es nochmal eine Welle gibt an kulturell relevanter Musik, die uns gefällt. Sehr, sehr egoistisch, aber hey, so sind wir.
So soll es sein. Simon, gute Nacht.
Ja, schönen Tag noch, wünsche ich mir.
Bis dann, tschüss.
Auch ein Ciao.
Serve one master, that is destruction.